Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur 242. Folge des Brettspieler Podcasts, den ich wirklich braucht. Ich bin der Sebastian aus der Schweiz heute zusammen. Ihr dürft gespannt sein, was ich diese Woche alles gespielt habe. Kleiner Hinweis, es ist relativ wenig, aber trotzdem viel Spaß mit dieser Folge.
Was hat Papa mit uns gespielt?
Mit meiner Tochter habe ich diese Woche Patchwork Express gespielt. Da hatten wir wieder mal Lust drauf und während dem Spiel war ich sehr papamäßig und habe ständig gesagt, was sie da nicht besonders gut gepuzzelt hatten, wo sie doch noch besser puzzeln könnte, aber sie hat dann irgendwie gar nicht auf mich gehört. Am Ende hat sie dann tatsächlich noch gewonnen. Meine Güte. Also wir hatten am Ende gleich viele Punkte. Ich hatte weniger Flächen frei, sie hatte mehr Flächen frei, dafür hatte sie mehr Geld. Und danach eben gleich viel Punkte. Tiebreaker ist in diesem Fall aber die Person, die zuerst das Spiel beendet. Die gewinnt dann halt das Spiel. Na, herzliche Gratulation an dieser Stelle. Nee, war wirklich schön. Und ich habe mir dann gedacht, nächstes Mal hältst du einfach mal die Klappe. Gespielt habe ich mit meinen Kindern Tinderblocks vor der Schule. Meine Tochter, die fiel da relativ schnell raus. Sie musste einen Holzblock so vertikal hinstellen und dann hatte sie so in der Pinzette und plötzlich rutschte ihr dieser weg und er hat so eine Schwungbewegung gemacht und das oberste Holzstück weggehauen, so quasi wie ein Katapult oder sowas. Das war also sehr spektakulär und da war sie dann eben schon relativ schnell draußen und gewonnen hat dann schlussendlich ich gegen meinen Sohn. Wir waren da aber relativ weit mit dem Gebilde des Spiels. Gespielt habe ich an einem Nachmittag mit meinem Sohn und einem Kollegen meines Sohns Ninja Academy. gewonnen habe da auch wieder ich mit Abstand. Die Duelle haben Spaß gemacht, ja, die Gemeinschaftsspiele, die fand ich wieder mal ziemlich blöde. Eins davon übrigens ist, dass man seine eigene Nummernkarte, seine Tatami-Karte mit Pusten auf die Rückseite drehen muss. Ihr könnt euch ja vorstellen, was für ein Gewusel am Tisch das ist und wie feucht danach die Karten sind. Na, lecker. Das war's mit Ninja Academy und hey, stellt euch vor, allen Spielen, die ich jetzt so diese Woche gespielt habe. Aus der Print-and-Play-Bastelecke. Gebastelt habe ich mir diese Woche Kelp, ein asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel, bei dem eine Person ein Oktopus spielt, quasi Deckbuilding, und die andere Person, die spielt einen Hain, quasi Dice Backbuilding oder Backbuilding. Das ganze Spiel, das wird dann 2023 oder 2024 rauskommen. Der Autor ist Carl Robinson. Illustriert wurde das Ganze genial von Weberson Santiago. Ich finde, der macht ja je länger, je bessere Sachen. Fiel mir da schon bei der blutigen Herberge auf. Danach ging es dann irgendwann mal noch weiter mit Dracula vs. Van Helsing. Hier haben wir Kelp, wunderschön maritim, illustriert das Ganze. Das ganze Spiel soll bei Wonderbow Games rauskommen. Ein Verlag mit englischen Namen, aber es ist ein deutscher Verlag, von dem ich bis dato heute nichts gehört habe. Die sind in Hamburg, ein Zwei-Personen-Verlag. Bei denen kommt übrigens noch dieses Jahr, nächstes Jahr, Sea Dragons, also Seedrachen, raus. Rado meinte zu diesem Spiel, Spiel des Jahres, passt auf, das könnte ein guter Anwärter sein. Keine Ahnung, ob das überhaupt zeitlich noch reinkommt vom Timing her, aber ich bin auch schon ganz scharf darauf, das Spiel mir zu holen, falls es mal rauskommen sollte. Aber hey, zurück zu Kelp, denn das habe ich ja in der Print-to-Play-Bastelecke gebastelt und werde ich heute kurz vorstellen. Kelp eben, dieses Zwei-Personen-Spiel, wie schon erwähnt, bei dem eine Person eben den Oktopus spielt, der eigentlich bloß überleben möchte oder sich den Wanst vollschlagen will mit 4 S-Stücken. Und dann haben wir noch den Haien, der bloß eines will, und zwar den Tintenfisch. Schön. Fressen? Irgendwas. Also ob es ein einziges Ziel ist, es quasi hier den Oktopus zu töten und danach eben auch zu verspeisen. Genau, wir haben hier ein großes Spielfeld, also kreisförmiges Spielfeld. Es ist ein Tic-Tac-Toe Feld, so quasi. Das sind 3x3 Felder und das Ganze ist aber eingeschlossen in einem kreisrunden Spielfeld. An den Linien entlang gibt es jeweils in der Mitte so einen Platz für einen blauen Würfel. Das darf dann der Hai benutzen für seine Bewegungen. Ich erzähle mal, was hier der Oktopus machen kann. Das ist quasi ein Deckbuilding, bei dem er schon zu Beginn ein paar Karten auf der Hand hat. Wenn er am Zug ist, dann darf er eine Karte ausspielen aus der Hand. Ja, und bezahlt dafür die Kosten. Was sind das für Kosten? Auf dem Spielfeld haben wir versteckte Blöcke. Für den Oktopus sichtbar, für den Hai aber versteckt. Versteckt bedeutet, es sind einfach solche Blöcke, die auf einer Seite bedruckt sind, auf der anderen Seite sind sie es nicht. Und auf dieser Seite, auf die man nicht hinsehen kann, sitzt eben der Hai. Darum sieht er sie nicht. Bezahlen bedeutet hier, also die Karte ausspielen, die hat halt Bezahlkosten. Bezahlen bedeutet hier, dass er solche Blöcke aufdecken muss. Denn hinter einem dieser Blöcke ist der Oktopus versteckt. Und da möchte er natürlich nicht gerade unbedingt seinen eigenen aufdecken, aber es gibt auch andere, die er so aufdecken kann und eben auch sollte. Steht da zum Beispiel ein Wert von 0 drauf, muss er nichts aufdecken. Bei 1 und 2 oder 3 muss er dementsprechend viele Blöcke aufdecken und darf dann diese Karte bezahlen. Diese Karten, die haben insgesamt 4 verschiedene Tätigkeiten, die da der Oktopus machen kann. Das eine ist das Verstecken. Verstecken bedeutet, dass er wieder Blöcke aufrichten darf und halt irgendwas Zusätzliches, was halt die Karte so beschreibt. Dann gibt es noch das Bewegen. Bewegen bedeutet hier, dass er 2 Blöcke miteinander tauschen darf oder mehrere Blöcke miteinander mischen darf. Mischen bedeutet halt in dem Fall, dass er diese Blöcke vom Spielfeld wegnimmt, in einen Beutel wirft und danach halt verdeckt wieder rauszieht. Es gibt das Essen, was quasi zu einer Siegbedingung führt vom Oktopus. Wenn er nämlich 4 solche Blöcke gegessen hat, dann gewinnt er das Spiel. Aber Essen geht so, dass man quasi ein, ja, das sind halt Karten, die zurzeit aber noch nicht auf der Hand sind. Die muss man sich durch Lernen verdienen. Vielleicht sollte ich das Lernen zuerst erklären. Lernen bedeutet, dass man neue Karten in sein Deck nehmen kann. Also draußen haben wir eben 4 solcher Stapel mit diesen 4 verschiedenen Sparten. Davon darf er sich bei Lernen 1, 2 oder 3 auch Karten direkt auf den Ablagestapel nehmen. Je nachdem, was für einen Lerneffekt das er hat, zum Beispiel schnelles Lernen, kann er auch diese Karten direkt auf die Hand nehmen. Danach gibt es eben noch Essen. Das bedeutet, dass er so eine Karte auf den Ablagestapel legt und ein S-Block quasi mit einem bestehenden Block auf dem Spielfeld austauscht. Also ein Spielblock kommt raus, ein Essensblock kommt rein. Halt gerade der, welcher auf der Karte abgebildet ist. Genau, somit kann er also Karten legen, Kosten dafür bezahlen und diese dann eben auch diese Aktion dann eben auch ausführen, wie sie auf der Karte beschrieben ist. Eine weitere Aktion, die er machen kann, ist es, auf das Handkartenlimit wieder Karten aufzunehmen. Denn hier zieht man nicht automatisch nach, was man gelegt hat. Nein, das ist eine Aktion. Aber der Oktopus, der hat ja 2 Aktionen, die er so machen kann. Eine weitere Aktion, die der Oktopus noch machen kann, ist es, eine Karte von der Hand abzuwerfen, um einen einzelnen Block wieder aufzurichten. Tja, und somit sind das eben diese 3 Aktionen. Von diesen 3 Aktionen kann der Oktopus eben 2 ausführen. Und danach kommt der Hai. Der hat ein Dice-Building, ein Dice-Bag-Building, wovon er schon einige Würfel in seinem Bag, in seiner Tüte, in seinem Sack hat, Beutel. Wenn er am Zug ist, dann zieht er 2 solcher Würfel raus. Das sind gelbe, rote und blaue. Die blauen, die er zieht, die sind für Strömungen. Der Hai, der bewegt sich nämlich nach dem Ziehen um jeweils ein Feld. Ich habe auch schon gesagt, dass es ein kreisrundes Feld ist, aber mit einem 3x3 Raster drin und außenrum hat es jeweils in der Mitte der einzelnen Felder solche Punkte, bei denen eben er Würfel einsetzen kann. Aber es sind auch die Orte, an denen er startet, an so einem Würfelort. Also er darf jeweils nur eine einzelne Bewegung machen, kommt also relativ langsam vom Fleck. Mit den blauen Würfeln jedoch, ja, da kann er Strömungen legen. Die legt er irgendwo rein auf das Spielfeld, halt eben auf diese Punkte, wo es halt die blauen Würfel abgebildet sind. Und wenn er möchte oder gerade daneben steht, kann er über so ein Feld drüber ziehen und so eine Strömung nutzen. Er kann auch mehrere solcher Felder hintereinander fahren, aber die Zahlenwerte, die müssen dann immer niedriger werden, zum Beispiel von einer 5 zu einer 3 oder zu einer 1 so quasi. Und danach, ja, kommt wieder ein Würfel, und zwar der erste, den er von der Strömung genutzt hat, der kommt dann wieder raus auf einen Growth Track, also einen Wachstumstrack, bei dem er dann je länger, je mehr Fähigkeiten freischalten kann. Also was kann er machen? Er kann diese Würfel rausziehen, er kann sich bewegen, die Strömungen nutzen, und danach kann er vielleicht noch mit den gelben Würfeln nach dem Oktopus suchen. Es gibt da eben solche Zonen, die mittelste Zone ist die offene Zone. Danach gibt es noch irgendwelche Kelbzonen oder die steinigen, verdeckten Zonen, die es dann relativ schwer machen, solche Orte zu suchen, weil sie halt dunkel und verdeckt sind. Dazu müssen höhere Werte halt hingelegt werden. Die offene Zone, die hat eben 2 Punkte, also muss man einen Würfelwert von 2 oder höher haben, dass man dort einen Block umdrehen darf und sich anschauen darf. Oder eben in den äußeren Zonen, da geht's bis zu dem Wert 5 hin, wo es dann eben schwer ist, muss man schon ein Würfelglück haben. Aber man kann eben auch mit den einzelnen Karten, die es eben auch zu kaufen gibt, kann man eben auch neue Würfel hinzuholen oder einzelne Würfel auch mal wieder neu werfen, wenn man diese Karten einsetzt. Also gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, wie da der Hai agieren kann und sein Würfelglück eben auch etwas mitigieren kann. Ja, es gibt dann eben auch noch den Energy Track. Das bedeutet, wenn ihr da ungenutzte Würfel habt, dann kommen diese Würfel dann eben in diesen Energy Track. Wenn er 2 hat, dann kann er sich mit den Würfel-Augenwerten noch Karten kaufen. Wenn er 3 hat, dann muss er sich solche Karten kaufen, damit diese Würfel wieder rauskommen. Eben diese Karten hatten so, bei denen steht mal automatisch drauf, was für Würfelwerte oder was für Würfelfarben, dass er wieder in den Bag kriegt, und diese Karten haben dann einen einmaligen Effekt, welcher der Hai dann durch das Spiel hindurch dann einsetzen kann. Ja, was gibt es noch? Es gibt den Hunger-Track. Jedes Mal, wenn er quasi eine Strike-Aktion nutzt, und die habe ich noch gar nicht erklärt, die erkläre ich gleich noch, dann kommt dort quasi ein Würfel raus, wenn halt dieser Track voll ist. Das geschieht nicht nur durch Strikes, auch durch Suchen, soweit es mir ist. Dann hat der Hai leider verloren, dann ist er verhungert, und der Oktopus, der konnte sich so gut so lange verstecken, dass er dann das Spiel eben gewinnt. Die Strike-Würfel, die sind rot. Sie sind ähnlich wie die Suchwürfel. Wenn man neben einem Block steht und die passende oder die genaue Anzahl an Würfelaugen hat, wie es halt dieser Ort verlangt, dann kann man diesen versteckten oder auch offenen Block auch einfach angreifen. Und somit kann man eben versuchen, den Oktopus, falls man weiß, wo er ist, oder mal einfach ins Leere schießt, mal diesen angreifen. Ist es dann der Oktopus, dann kommt es zur Konfrontation. Da hat der Oktopus nicht automatisch verloren. Jede Person hat 3 Karten, so quasi eine Flugkarte, eine, keine Ahnung, wie sie heißen. Auf alle Fälle geht es irgendwie darum, wie ein Scherensteinpapier. Wenn gleiche Karten gezogen und hingelegt werden, dann gewinnt automatisch der Hai. Werden ungleiche Karten hingelegt, dann konnte der Oktopus wieder flüchten. Diese Karten, die dann der Oktopus, oder diese Karte, die der Oktopus gezeigt hat, und die Karte im selben Wert wird dann vom Hai wird aus dem Spiel entfernt, und somit kommt es dann bei einer echten Konfrontation quasi zu einem 50-50 Chance, dass der Hai gewinnt. Sollte das nochmal passieren, wird beim dritten Mal garantiert der Hai gewinnen. Dann hat aber auch der Tintenfisch schon ziemlich lange überlegt. Genau, und das ist es im Prinzip. Also wir haben hier einen Deckbuilder für den Oktopus und einen Backbuilder für den Hain, ein asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel. Ich konnte es leider noch nicht spielen, diese Woche war etwas knapp mit den Spielen, aber basteln konnte ich mir, das hatte sehr viel Freude gemacht. Auch hier ein Modell für den Tintenfisch zu basteln, der im normalen Spiel eigentlich nicht mitkommt. Also man bestellt hier eine Deluxe-Version von diesem Spiel bei der aktuellen Kickstarter-Kampagne. Die habe ich euch übrigens verlinkt. Schaut auch da mal rein, falls euch so eine Art von Spiel interessiert. Mich hat es jetzt ziemlich heiß gemacht. Vermutlich werde ich da auch noch bei der Kampagne einsteigen. Das war Kelp und alles aus der Print-and-Play-Bastelecke. Ja, gespielt habe ich eben diese Woche Patchwork Express mit meiner Tochter, was ich mega cool fand, denn sie hat gewonnen, obwohl ich so ein Idiot war und ihr ab und zu mal Korrekturen rübergegeben habe, die sie einfach ignoriert hat. Mega cool. Und Freude hatte ich auch am Basteln von Kelp, ein Spiel, welches eben aktuell auf Kickstarter erhältlich ist oder zu backen ist. Schaut auch da mal gerne vorbei. Viel mehr bleibt mir jetzt auch diese Woche nicht mehr zu sagen und darum bleibt mir nichts weiter mehr zu sagen als gut Brett weiterspielen, spielt lieb. Ciao zusammen. Ich habe den nächsten Samstag wieder ein Spielabend mit unseren Kolleginnen. Dort haben wir mal geplant, Obsessions zu spielen. Und ich bin schon seit der Messe tatsächlicherweise einfach an dieser Anleitung am durchbügeln. Bin ich auch tatsächlich mal durchgekommen. Also, die Anleitung der Hölle, kann ich euch also sagen. Wer hat das geschrieben oder wer hat das übersetzt, ohne irgendwie Struktur in die Anleitung zu bringen. Ich habe fast Grind wie bekommen. Ich habe ewig lang für die Anleitung. Ja, andere machen das vielleicht mit einem Fingerschnitt. Bei mir ist es einfach ewig lang gegangen, weil, ja. Also, man kann ja einfach mal einen Spielaufbau erklären. Ist doch wirklich toll. Und nachher kann man erklären, wie das Spiel geht. Und, aber wenn man dann ständig einen Hinweis für das Glossar macht und aber trotzdem alles bis ins Detail umschreibt und nachher noch versucht, das Ganze noch thematisch zu umschreiben, dann komme ich einfach Pickel am Arsch, ganz ehrlich. Uiuiui. Ja, auf jeden Fall, ich habe es geschafft. Ich habe schon ein paar Playthroughs und Erklärungen geschaut. Ich glaube, jetzt bin ich fit, dass ich das auch in meiner Gruppe kann erklären kann, damit wir das nächste Woche in Angriff können. Ich hoffe es zumindest, dass wir dazu kommen. Es soll ja irgendwie das zweite, glaube ich, am besten sein und das dritte und das vierte müssten wir es, glaube ich, nicht unbedingt spielen. Viele sagen, das Spiel ist verwandt mit der Fernsehserie Downton Abbey. Selber noch nie geschaut, aber es könnte sein, dass das Ganze zu Downtime Abbey verwandelt, weil es dann doch eventuell relativ lang geht mit so vielen Spielern. Ja, jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ich habe schon mal die Farbe angerührt. Mal schauen, wie es nächste Woche aussieht mit Obsession. Ich hoffe, dass wir da dazukommen. Und sonst, wenn nicht, dann habe ich etwas anderes gespielt. Ihr gehört auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao zusammen.